Meine Damen und Herren, geht's wieder weiter. Hier steht also Person als Beziehung, Trinitätsspekulation im Mittelalter. Augustinus, Boetius, Thomas, Bonaventura. Wiederum Stoff für eine ganze Woche. Ich wähle also ein bisschen aus. Zunächst mal erstmal nicht Person, ja, das Problem mit der Person, ich ziehe vielleicht den Boetius vor, auf den geht ja die berühmte Definition zurück. Person sei eine individuelle Substanz einer vernünftigen Natur. Individuelle Substanz, wir haben davon gesprochen, dass es zwei Begriffe für Substanz gibt, der Mensch und der Einzelmensch. Deswegen sagt er individuelle Substanz im Lateinischen. Ist also der Einzelne gemeint, der Einzelne, eine einzelne Substanz, das heißt ein in sich stehendes Ding, natürlich kein Ding Seiendes, das zugleich eine geistige Natur hat. Und diese Definition, die ist an sich für die Trinität nicht richtig brauchbar. Denn das würde ja heißen, dass Gott drei individuelle Substanzen darstellt. Nun hat die sich aber so eingeführt, die Definition, dass sie eben tatsächlich die prägende Definition ist, auch Thomas von Aquin versucht sie so zu drehen, dass es geht, aber man merkt sofort, in dieser Definition fehlt der Gedanke der Beziehung, der hier so deutlich steht. Er fehlt nicht ganz, er steckt drin, weil es heißt, eine individuelle Substanz einer geistigen Natur, Natura rationalis. Und in dem vernünftig steckt drin, dass es eine Beziehung zu allem hat. Da zitiert immer wieder also der Aquinate dann den Aristoteles, der gesagt hat, die Seele ist gewissermaßen alles, weil nämlich der Geist selber, unser Verstand und Geist, ist selber nicht farbig und kann alle Farben als sie selbst erkennen. Und so macht überhaupt den Geist aus die Sachlichkeit. Ein Tier kann nicht sachlich sein. Das sieht, was ihm begegnet, als Feind oder als Beute oder als Geschlechtspartner, aber es kann nicht eine Wirklichkeit wahrnehmen, wie sie an und für sich ist. Deswegen reden dann die Leute, das Tier hat eine Umwelt und bezieht alles schon auf sich und seine Prägungen mit. Das steckt in uns auch erheblich drin, weil wir ja auch Lebewesen sind. Aber es deckt nicht unser ganzes Weltverhältnis ab, sondern wir haben die Möglichkeit, sachlich zu sein, in Grenzen. Wir haben die Möglichkeit, den anderen eine Wirklichkeit zu versuchen, uns in die hineinzudenken und jemanden nicht bloß zu beurteilen nach dem Gesichtspunkt, was ich jetzt davon habe oder wovor ich mich zu fürchten hätte oder so ähnlich. Mit einem Wort Sachlichkeit. Das klingt sehr nüchtern, Sachlichkeit, aber man könnte auch sagen Wirklichkeitsfähigkeit, Wahrheitsfähigkeit, dass das möglich ist. Und dann Thomas drückt sich ein bisschen vorsichtiger aus, der sagt nicht, die Seele ist gewissermaßen alles, sondern er sagt, die Seele ist geboren, also sie ist von Natur aus dazu da, mit allem übereinzukommen. Um die Ente konveniere. Wir haben ja schon gesprochen über das Erkennen als einen Einungsakt, der dorthin gehört. Dass ich hier also eine Unterscheidung machen kann, zum Beispiel können wir sagen, ich finde etwas schön, aber mir gefällt es nicht. Weil schön kein Geschmacksurteil ist, sondern das ist eine Sachaussage. Natürlich hängt die sehr stark auch von Geschmäckern ab, deswegen ist man da vielleicht nicht so einig. Aber es ist nicht einfach ein Geschmacksurteil. Ich kann sagen, ich muss zugeben, das ist sehr schön, nur ist es nicht mein Fall. Ich habe lieber einen Gartenzwerg. Oder so ähnlich. Ne? Also das ist da möglich. Der Unterschied dazwischen, dass mir da was zusagt und ich kann sagen, aber objektiv ist es so und so. Und insofern steckt auch im Personenbegriff vom Boetius die Beziehung drin. Aber Sie merken sofort, sie ist ein bisschen nachträglich und außerhalb und tatsächlich hat sich von dort her so beim Personenbegriff bis eben jetzt so in die jüngste Gegenwart der Gedanke so kräftig sagt, Person ist sowas wie eine Insel, ein Selbststand in sich. Beim Gedanken der Autonomie zum Beispiel denken viele Leute so, nein, ich bin ich. Und eigentlich ist jeder andere so etwas wie eine Störung meiner Autonomie und Souveränität. Das ist zum Beispiel das liberale Staatsverständnis, dass der Staat eigentlich nur da ist, das Individuum vor den anderen Individuen zu schützen. Aber Gemeinschaft ist nicht unmittelbar ein positiver Wert. So hat ja Heinrich Böll gesagt, er braucht einen Staat nur, damit, wenn er betrunken nach Hause kommt, die Laternen brennen. Ansonsten braucht er keinen Staat. Nicht? Also so diese Vorstellung, die dort drin steckt, und sagen, Hans Paul II. Hat das extra so behandelt, hat gesagt, es gibt eben den Staat entweder als Individualismus, als eine Sammlung von Individualismen, oder es gibt ihn als Totalitarismus dann. Das ist das, was er in seinem Polen erlebt hat, im Sozialismus. Es ist so, dass da keine echte Teilhabe da ist. Entweder bin ich selber nur ein Teil vom Ganzen, dann bin ich keine wirkliche Teilhabe, oder ich bin für mich schon ein Ganzes und gerundet, da kann ich ja niemand teilhaben. Wie ich immer sage, wenn ich von der Kugel ausgehe, als dem griechischen Bild der Vollkommenheit, eine Kugel kann mit einer anderen Kugel nur in einem Punkt klicken. Und ein Punkt ist nichts. Ein realer Punkt ist nicht nichts, sondern ein realer Punkt ist immer eine Fläche. Und deswegen, wenn ich auch reale Kugeln aneinander klacke, die sind doch so weich und berühren sich natürlich nicht bloß in einem Punkt. Aber die strikte Definition von Punkt heißt ausdehnungslos. Nee? Also das ist schon eine merkwürdige Sache. Gibt es also Kontakt und Verbundenheit oder nicht? Wie sieht das aus? Und hier steht jetzt extra schon Person als Beziehung. Und das hat, wie wir sehen werden, Thomas auch gedacht für die Personen in Gott. Leider ist es nicht systembildend geworden für das Personendenken überhaupt. Deswegen haben wir dann immer so diesen Umschlag in der Neuzeit zwischen Individualismus, wo die Einzelnen so für sich sitzen und sagen, an sich ist jeder andere eine Eingrenzung meiner. Was ja heute auch Beziehungen so schwer macht. Viele sind schon als Einzelkinder aufgezogen, wissen gar nicht, also dass man irgendwie auf wen anderen Rücksicht nimmt, müssen das dann mühsam lernen und das geht dann nicht so richtig. Mit geringer Frustrationstoleranz, nicht, wo das dann auftaucht. Das kommt schon im Buch des Hermas vor, dieser frühen Schrift aus dem 2. Jahrhundert, wo dort jemand träumt und dann kriegt er immer von einer Herrin die Träume erklärt. Und er träumt, da liegen so weiße Kugeln rum und dann sagt ihm die Stimme, ja, das sind so Leute, die sind ganz gerundet und so, mit denen kann man kein Haus bauen. Die müssen erst noch abgehackt werden, damit sie Würfel werden, damit man ein Haus bauen kann. Sowas nennt man dann zum Beispiel Noviziat oder früher nannte man das Verlobungszeit oder so. Da, wo man sich also ein bisschen so anpasst dann, wobei bei der Verlobungszeit noch die Verliebtheit das unterstützt, da werden dann die Flächen so ein bisschen feucht, dann kleben die besser aneinander, ne? Dass das da hineingehört. Aber sonst hat man so einfach so diese Geschlossenheit der Kugel und wie soll dann noch wer anders? Eben der Mensch, eben doch eine Insel. Autonomie. Die Frage ist, ob Autonomie überhaupt der richtige Begriff ist. Der Kollege Böhme sagt, nicht autonom sollten wir sein, sondern souverän. Das heißt, dass wir damit umgehen, dass wir uns auch bestimmen lassen von. Dass nicht wir zu bestimmen haben einfach, sondern dass wir entgegennehmen, empfangen, uns ergreifen lassen und all dieses würde hineingehören in einen vollen Begriff von Souveränität. Das Umgehen mit. Und Person im strikten Sinn ist als eine Person überhaupt nicht zu denken. Wieso sage ich das so scharf? Was sind denn personale Vollzüge? Lieben, fragen, antworten, achten, anerkennen. Und das sind alles Bestimmungen, die nur wechselseitig gehen. Im strikten Sinn können Sie keine Pflanze anerkennen oder kein Tier. Man ist da nicht diese gegenseitige Anerkennung. Jemand anerkennen heißt, ihn anerkennen als jemand, dem ich zugleich zumute, dass er mich anerkennt. Dass ich sein Urteil über mich zulasse. Jemand, der sagt, ich pfeife auf alle anderen Leute, ich beurteile mich selber, die hängen ja völlig in der Luft. Woher soll ich denn wissen, wer ich bin, wenn ich bloß von mir ausgehe? Wo soll denn das dran geeicht werden? Also, dass Person überhaupt nur gegeben ist, wo sie zu tun hat mit anderen Leuten. Sich aussetzt dem Urteil anderer, selber also urteilt, kommuniziert. Und so ist es ja zwischen uns Menschen. Und dass das ganz wesentlich, dass das nicht ein Mangel ist jetzt der Endlichkeit, dass wir, weil wir nicht komplett sind, Ergänzung brauchen. So denken das ja viele Leute, auch dieses berühmte Bild von den zwei Hälften, wo wir angeblich Hälften sind und eine andere Hälfte suchen. Nein, es geht nicht um Ergänzung, sondern es geht darum, dass man sich gegenseitig was geben kann. Meine Formel, meist von Ihnen kennen Sie ja schon, heißt, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, damit wir es geschenkt kriegen können. Also es ist nicht so, uns fehlt leider was, hoffentlich kann man es irgendwo abstauben, sondern wir haben deswegen nicht alles, damit wir was geschenkt kriegen können. besser eine Schallplatte geschenkt kriegen, auch wenn es nicht ganz die richtige ist, als die richtige selbst gekauft. Noch besser ist natürlich, der andere kennt einen so gut, dass er einem auch die richtige schenkt. Nicht? Aber man kann auch wieder nicht zu viel verlangen. Die Leute immer schweigen daher und denken, der andere muss es merken, aber ist der andere ja nicht der liebe Gott, sondern auch nur ein Mensch. Nicht? Und dann muss man ihm bei der nächsten Liebe schon ein bisschen helfen. Nicht? Also, dass man das im Grunde mit dazu sieht. Also nochmal, nicht Ergänzung von Mängeln, sondern ich habe, was ich habe, um was geben zu können. Wo ich immer sage, habe ich meinen Kindern beigebracht, dass sie Taschengeld kriegen, um mir was zu Weihnachten zu schenken. Nicht? Und ich habe nicht, was ich nicht habe, damit es die Möglichkeit gibt, was geschenkt zu bekommen. Wer alles hat, sitzt da. Na und? Können Sie nachlesen in der Apokalypse. Würdest du doch sagen, du brauchst noch was, aber wenn du reich bist und alles hast, kann ich dir nichts geben. Also statt zu denken von eigentlich dem Ideal der Rundheit und leider fehlt irgendwo was und hoffentlich ergänzt das jetzt wer, es geht nicht um Ergänzung, es geht um Austausch. Und dass das mit hineingehört, dafür ist ein ganz zentraler Punkt diese Erfahrung der Trinität, die wir sehen werden. Aber erst nun der Augustinus, der setzt ganz anders ein mit seiner Trinität. Der macht nämlich, der Ausdruck heißt psychologische Trinitätslehre. Er hat eben auch, Augustinus geht von dem Gedanken aus, der Mensch ist das Bild Gottes. So steht es in der Genesis, nicht? Und das ist ein immer wiederkehrender Ausdruck. Wir sind das Bild Gottes. Leider steht in der Einheitsübersetzung Abbild oder Ebenbild im Deutschen, was natürlich nicht geht, denn da Gott nicht aussieht, können wir nicht als seine Passbilder rumlaufen. Nicht? Das geht gar nicht. Sondern hier heißt es Bild, Statue, Versichtbarung. Und so lesen heute zum Beispiel, also Norbert Lofing, einer unserer großen alttestamentlichen Meister, in St. Georgen ist er immer noch am Schreiben wirken, sitzt am großen Deuteronomium-Kommentar mit einem Kollegen in Wien. Der hat das sehr schön dargelegt, wie er sagt, es ist eben eine Statue. Es wird, im Schöpfungsbericht wird ein Haus eingerichtet wie ein Tempel und dann kommt am Schluss die Gottesstatue hinein. Die muss gar nicht ähnlich aussehen, wie die Götterstatuen in Babylon auch nicht den Göttern ähnlich sehen. Sie sind Orte der Gottgegenwart. Aber gut, jetzt hat man das so verstanden als Ebenbild. Also suchen die Leute das Ebenbild und da guckt jetzt, also der Augustinus sagt, irgendwie erstmal die Dreiheit, wo bringe ich die Dreiheit unter? Und das haben Sie, wenn Sie das Blatt 12 nehmen, die Seite 124. Und da unten, wo dann am Rand 45 steht. Ja? Und da heißt es, es gibt keine Liebe, wo nichts geliebt wird. Drei sind es also, der Liebende, das Geliebte und die Liebe. Und dann sagt er, wie ist es denn, wenn ich mich nur selbst liebe? Sind da nicht bloß zwei, das Geliebte und die Liebe? Und drum sagt er, ja, also wahrscheinlich komme ich mit der Liebe alleine nicht durch und setzt dann nochmal neu ein und sagt, den Menschen machen... Die menschliche Seele ist durch eine Dreiheit bestimmt. Und das haben Sie auf dem Blatt 13, wenn Sie dort die Seite 126 anschauen, wo die Ziffer 90 am Rand steht. Ja? Da heißt es, diese drei also, Gedächtnis, Einsicht und Wille. Memoria, das ist so der Grund, in den Konfessionen führt das ja ausführlich aus, diese Speicher des Gedächtnisses, woran man sich nicht erinnert, ist nicht da. Nicht? Die Einsicht dann, das Erkennen und der Wille, die drei, sind nicht drei Leben, sondern ein Leben, nicht drei Geister, sondern ein Geist, folglich auch nicht drei Substanzen, sondern eine Substanz. Und das ist dann für ihn erstmal so dieses deutliche Bild, was dort auftaucht. Wobei er dann natürlich auch auf die Grenzen hinweist, wenn Sie mal schauen, gegenüber, da wo die 297 am Rand steht, wo er ausdrücklich sagt, wir dürfen Gott nicht nach jenen Dreiheiten auffassen, dass der Vater gleichsam das Gedächtnis aller drei sei, der Sohn die Einsicht aller drei und der Heilige Geist die Liebe aller drei, als ob der Vater für sich weder Einsicht noch Liebe hätte, nicht? Sondern sagt, das sind nur Bilder, die dort hineingehören. Aber davon geht er aus und mit dem Personenbegriff hat er seine Probleme, weil er eben bei Person eher so an dieses Substanzielle denkt und sagt dann auch an einer berühmten Stelle, eigentlich sprechen wir von den Dreien nur, weil wir nicht schweigen können. Und dann, wenn das Wort Person inzwischen eingeführt ist, übernehmen wir es an der Stelle. Da hat er also seine Schwierigkeiten damit, weil er beim Personenbegriff genau diese Beziehendlichkeit, dieses Untereinander nicht in derselben Weise sehen kann, erst einmal. Drum zieht er vor dieses Bild der Einheit des Geistes, in dem diese drei Momente sind. Und hier ist überhaupt vielleicht ein Wort zu sagen, dass die Westtheologie stärker ausgeht von dem einen Wesen Gottes. Und dann erst nachträglich auf die Dreiheit geht, während die östliche Theologie vom Vater ausgeht, von der Person des Vaters und dann zum Geist und zum Sohn und zum Geist kommt. Das sind dann gewisse Punkte. Worauf ich ja nicht eingegangen bin, ist diese Schwierigkeit, die bis heute ja besteht zwischen Ost und West, dass der Osten darauf besteht zu sagen, der Geist kommt vom Vater durch den Sohn. Während der Westen sagt, vom Vater und vom Sohn. Weil der Westen sagt, ich kann anders keinen Unterschied, wir hatten das schon mal angesprochen, zwischen dem unglücklichen Wort zeugen und dem unglücklichen Wort hauchen machen. Und dann lösen die das so, dass sie sagen, gezeugt wird er nur vom Vater, der Sohn wird aber vom Vater und vom Sohn gehaucht. Der Geist. Und so werden die auseinandergenommen, während der Osttheologie so stark vom Vater her denkt und sagt, das geht nicht, den Vater hier in dieser Weise einzuschränken. Der Westen sagt, wenn ich das nicht mache, wo bleibt dann die Verbindung von Sohn und Geist? Dann ist es zu sehr auseinandergerissen. Und diese Spannung besteht halt bis heute weiter. Nicht? Dass die da ist. Aber eben Augustinus, seine Schwierigkeiten mit dem Personenbegriff, wie dann später bei Paterana auch wieder, weil er sagt, wenn ich Person denke als so ein substanzielles in sich stehen, dann glückt das nicht, dass das geht. Eigentlich sagen wir das nur irgendwie, es ist irgendeine Dreiheit, ohne dass wir wissen welche. Und jetzt eben nun dieser Boethius selber, auf dem diese Definition zurückgeht, in der er in aller Deutlichkeit eben sagt, es sind drei Hypostases, drei Substanzen, wo eben drei individuelle Substanzen nach seiner Definition, was dann auf einen Tritheismus hinauslaufen würde. Das muss ich also umdeuten, wenn ich es anwende auf Gott. Und das werden wir sehen, das macht Thomas dann auch gleich. Bitte? Das Ganze ist natürlich ein Konstrukt, nur kann man vielleicht sagen, dass überhaupt alle unsere Begriffe und Vorstellungen natürlich Konstrukte sind. Dass der Konstruktivismus ist ja nicht falsch. Es gab Leute wie zum Beispiel so der simple dialektische Materialismus, der gemeint hat, einfach Abbildtheorie. Wir sind wie ein Spiegel und die Wirklichkeit wird einfach von uns nochmal abgespiegelt. Das ist das menschliche Erkennen nicht. Sondern wir setzen das schon um und verwandeln das, nicht bloß auf der sensitiven Ebene, dass wir aus den Wellenlängen eben bei uns Farben werden, um es so auszudrücken, sondern auch auf der begrifflichen Ebene noch einmal strukturieren wir und bauen wir selber auf. Wir ordnen die Welt. Und da gibt es ja auch verschiedene Ordnungsmöglichkeiten. Ich habe so als ein Beispiel bei meinen Studenten immer ein Bild gewählt aus der Stilkunde vom Reiners. Der fängt ein Kapitel an, waren die Griechen farbenblind? Fragezeichen. Weil er sagt sowas wie Fluoros, das heißt mal gelb und mal grün. Und so gibt es bei anderen Farben auch so ein Problem. Und es kommt einfach darauf an, sagt er dann, wie ich einteile. Also ich kann, wenn ich hier so ein Buschendröschen, so ein Rosa male und hier unten ist also ein frühes Birkenblatt, das nenne ich grün, und kann jetzt eine Skala machen, und gehe von diesem hellrosa, weiß-hellrosa, bis zum dunkelviolettbraun von geronnenem Blut. Und sage, das ist alles rot. Und kann bei dem Grün gehen, von diesem hellen, ganz lichten, weiß-gelben, grün fast, bis zu einem Olivgrün, das man Farbkasten mischt, aus Gelb und Schwarz. Da habe ich eine ganz breite Skala unterschiedlicher Sachen. Ich kann aber auch so einteilen und nenne das zum Beispiel frühlinglich und dann tue ich das hellgrün und hellrosa in einen Topf. Ich kann nur nicht beides zugleich machen. Die eine Sprache macht das eine, die andere Sprache macht das andere. Beides hat, wie die klassische Philosophie gesagt hat, ein Fundamentum in re, einen Grund in der Sache, aber es ist nicht von der Sache her ernötigt. Ich kann von der Sache her so einteilen und ich kann von der Sache her so einteilen. Und nenne dann hier dieses geronnene Blut und dieses dunkle Grün mit irgendeinem neuen gemeinsamen Namen, was weiß ich, finsterlich oder tödlich oder sonst irgendwas. Und diese Möglichkeit der unterschiedlichen Einteilung zeigt, dass all unser Sprechen, unser Reden, Denken konstruktive Momente hat. Das gilt von allem und jedem. Deswegen kann man das alleine auch der Theologie noch nicht vorwerfen. Sondern wir lesen da was und wie es dort geschrieben wird, ist auch schon ein Konstrukt. Das eine wird genannt Zeugen und Vater und Sohn.
Ja, ich habe ja nichts gegen den Konstrukt, aber ich habe was dagegen, dass ich das glauben muss.
Ja, die Sache ist, also erstmal muss ja niemand. Ne?
Nein,
ich muss. Aber gut, das Müssen gehört schon an einer Stelle hinein. Also wenn ich eine Wirklichkeit vertreten will oder eine Wirklichkeit für wahr erklären will, kann ich das nicht machen, indem ich sage, ich weiß gar nicht was, aber ich halte es schon mal für wahr. Sondern ich muss auf jeden Fall in irgendeiner Form sagen können, was ich dafür wahr halte und was nicht. Und damit bin ich unweigerlich schon in einem Konstrukt drin. Und jetzt gibt es tatsächlich, ist eine Schwebe festzuhalten. Paulus hat das mal sehr schön an einer Stelle formuliert, wo er sagt, wir sollen, wenn wir uns freuen, so leben, als freuten wir uns nicht. Und wenn wir kaufen, als kaufen wir nicht. Also, dass dieses Moment einer letzten Distanz in alles hineingehört. Wobei ich aber auch nochmal eine Distanz zu meiner Distanz haben muss. Bitte nicht vergessen. Denn wenn ich die nicht habe, bin ich schon in der Skepsis gelandet. Oder in einer reinen negativen Theologie. Die hat zwar heute große Wirkung bei vielen Leuten, aber ich bin hier ganz auf der Seite von Hans-Urs von Balthasar, der nicht müde wurde einzuschärfen, die Bibel kennt keine negative Theologie. Weil ich zwar mit negativer Theologie arbeiten kann im Blick auf ein göttliches Geheimnis, aber nicht auf einen konkreten Gott hin. Ich kann nicht sagen, es gibt Gott, aber ich weiß weder was noch wie noch sonst was, sondern der Christ sagt, er ist der Gott und Vater Jesu Christi. Und das so, dass Jesus Christus nicht einfach sein Geschöpf ist, sondern Gott von Gott und Licht vom Lichte. Den ja darf er nicht sagen, so sehr das immer noch deutungsbedürftige, interpretationsbedürftige, missverständliche Wörter sind, aber ohne das geht es gar nicht. Wenn man den Mund aufmacht, ist man schon missverstehbar. Wenn man schweigt, auch. Deswegen gibt es ja dieses berühmte Aphorismus von Letz, lerne die Fremdsprache, denn wie willst du das Schweigen des Ausländers verstehen? Ne? Also ich muss auf jeden Fall diese Dimension dabei haben. Und gegenüber dieser Verherrlichung des Schweigens, natürlich redet hier ein getretener Hund, wer wird schon Professor, außer er will sich gern reden hören, das ist natürlich klar, gilt trotzdem, das Christentum ist die Religion des Wortes. Das Letzte ist nicht ein Schweigen, sondern das Schweigen im Christentum ist immer ein Schweigen im Dialog. Natürlich muss ich schweigen, um zu hören. Ich muss still sein, um zu hören, damit ich dann antworten kann. Aber das ist etwas anderes, als wenn das Höchste Buddhas lächelndes Schweigen ist. Das ist eine grundsätzliche Alternative. Sage ich, das Höchste ist das lächelnde Schweigen, oder sage ich, das Höchste ist das Wort, das bei Gott ist und immer bei Gott war und selber Gott ist. Das ist eine fundamentale Alternative. Und dann heißt Wort immer, wie gesagt, ins Konkrete gehen. Und deswegen habe ich mich ja korrigiert, warum soll man da nicht auch müssen sagen? Tatsächlich, wenn ich in dieser Form mich auf eine Wirklichkeit beziehen will, können wir es nur sprachlich. Und das heißt immer in dieser Gefährdetheit, in der bleibenden Distanz, aber bitte auch Distanz zu Distanz. Deswegen ist das Christentum, ein weiteres Schimpfwort heute für viele Leute, fundamental dogmatisch. Der Islam ist in dem Sinne nicht dogmatisch, weil er sagt, natürlich, man kann sagen, Urdogma, Gott gibt's, Allah, ist der Einzige. Aber sonst eigentlich nicht, dann hat es das Recht. Und im Judentum ist es ähnlich, dass das Bestimmende das Gesetz ist. Die Hannah Arendt hat ja mal erzählt, die ist ja aufgewachsen in Königsberg und hat dem Rabbi gesagt, als sie so 15, 16 war, so in der Pubertät, sie glaubt das alles nicht. Und dann sagt der Rabbi, wer fragt dich, ob du das glaubst? Du sollst die Tora halten. Wir sind keine Christen. Nee? Also im Christentum aber, Christ ist, was, so habe ich begonnen heute, Christ heißt zu sagen, Jesus Christus ist der Herr. Das ist ein Satz. Und dieser Satz wird verteidigt, indem man ihn auslegt und das nennt man dann Dogma. Also das Christentum ist fundamental dogmatisch, ob einem das passt oder nicht. Deswegen immer wieder in der Neuzeit die Anläufe, es nur als eine Ethik zu interpretieren. Bekannt unter den Leuten. Das gilt ein ganzes Stück fürs Judentum. Es gilt nicht ethisch, sondern rechtlich für den Islam. Aber es ist nicht das Christentum. Auch da ist, hängt alles damit zusammen, mit der Trinität und der Göttlichkeit Jesu Christi, ein wesentlicher Unterschied nochmal zu diesen beiden anderen abrahamitischen Religionen. Das muss man einfach sehen und ertragen von allen Seiten. Natürlich hat jede dieser Formen ihre eigene Gefahr. Die Gefahr im Christentum ist ein Dogmatismus. Ich habe nicht gesagt, dass Christentum eine dogmatistische Religion ist, sondern eine dogmatische. Dass es in der Gefahr ist, dogmatistisch zu werden, in Formeln zu erstarren, die Formeln absolut zu setzen, statt sie zu verflüssigen, das ist von Anfang an eine bleibende Gefahr. Schreibt schon der Paulus, nicht? Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Aber umgekehrt ist der Geist nur da im Buchstaben. Ein Geist, der zu schwach ist, den Buchstaben zu verlebendigen, ist nicht der wahre Geist. Und deswegen kann man das nicht gegeneinander ausspielen, sondern nur die Einzelform. Also dogmatisch geht zu. Und Sie merken ja, ich stelle Ihnen hier ja auch alle möglichen Formen vor und bin mit keiner so ganz zufrieden. Und mit meiner Lösung sind andere Leute nicht zufrieden. Natürlich wäre ja komisch, nicht? Die Sache ist nur, was nimmt man hinein und was nimmt man bei jedem etwas auf? Und da ist also klar, dass bei dieser Boetius-Definition, dass die schwierig ist, wenn da an erster Stelle dieses in sich stehen und der Selbststand da ist, dass ich das eigentlich für die Trinität nicht so richtig brauchen kann. Denn da gibt es eben, wie gesagt, keine drei Substanzen, sondern es gibt eine Substanz, die in drei Personen da ist. Ehe ich aber zum Thomas komme, ist ja hier im Text, so ist das hier angeordnet, zuerst der Bonaventura. Der Bonaventura ist schon ein, bei aller Zusammengehörigkeit und Freundschaft, und wo sie auch gemeinsam gekämpft haben, die Dominikaner und die Franziskaner eben als die Bettelorden gegen den Weltklerus, um sich an der Universität zu behaupten, das waren ja schlimme Kämpfe damals, waren sie untereinander doch nochmal ziemlich verschieden, und zwar so, dass der Thomas ja von seinem Lehrer auch Albert dem Großen hier von Köln, ja für Aristoteles eintritt. Und jetzt muss man sich klar machen, Aristoteles heißt in der damaligen Zeit Philosophie. Man nannte das andere, was an Philosophie, man kannte von Aristoteles nicht viel, das wurde in der Zeit erst alles Mögliche entdeckt wieder, durch die Auflösung auch von Byzanz her und so, und den Vorläufern, was sich dazu tat, da kam einiges hinein. Aber an sich wusste man nicht viel, die Leute konnten auch kein Griechisch. Vom Aristoteles war nur ein Teil bekannt, den der Boetius übersetzt hatte. Boetius hatte das Programm, den ganzen Platon und Aristoteles ins Lateinische zu übersetzen. Wurde aber vorher umgebracht, ehe er damit fertig war. Er wäre auch so nicht fertig geworden. Aber er hat einen Teil eben übersetzt und an sich ging man von Platon aus. Und dann sagte man Theologie, das nannte man damals auch noch nicht Theologie, sondern Sacra Doctrina. Das war eben so das Denken in der Ungeschiedenheit von Theologie und Philosophie, wo eben die Kirchenväter immer redeten von unserer Philosophie und unserer Theologie, wie und so. Und jetzt kommt der Aristoteles. Und der Aristoteles ist eine große Krise gewesen, sowohl für die Juden wie für die Muslime, wie für die Christen, aus zwei Gründen. Erstens kennt er keine Schöpfung in der Zeit, überhaupt keine Schöpfung, die Materie gibt es seit Ewigkeit. Und zweitens kennt er keine individuelle Unsterblichkeit. Sondern der Geist ist ein Geist, der kommt, der berühmte Ausdruck bei Aristoteles heißt Tyraten, durch die Tür zu uns herein und geht bei unserem Tod wieder aus uns heraus, der Geist in den Geist, und wir haben nur eine Tierseele. Die Seele bei Aristoteles gehört in die Naturphilosophie. Man muss also immer gucken, wenn man von Seele redet, ob man platonisch redet oder ob man aristotelisch redet. Plato sagt, die Seele, das ist der Mensch. Aristoteles sagt, die Seele ist das Lebensprinzip eines organischen Körpers. Deswegen ist es an sich Unfug, dass die Leute diskutiert haben, ob Tiere eine Seele haben. Tier heißt nichts anderes als Seelenwesen. Lateinisch heißt es Animal. Und die Seele heißt Anima. Tier heißt, wir sagen Lebewesen, Tier heißt Seelenwesen. Und Seele hat zuerst nichts damit zu tun, dass das ein Geist ist oder so ähnlich, sondern Seele ist das Lebensprinzip, das eben ein Tier zu einem Tier macht. Und den Unterschied zwischen einem lebendigen und einem toten Tier. Anders bei Plato. Und jetzt kommt also dieser Aristoteles, und zuerst wurde der verurteilt, auch Thomas ist ja noch verurteilt worden mit einigen Sätzen nach seinem Tod, und die Dominikaner haben ziemlich kämpfen müssen, das zu beseitigen. Und er ist der Philosoph, und Bonaventura gehört zu den Konservativen auch und sagt, na, mit dem Aristoteles ist nicht zu wollen. Bonaventura hat bei aller Liebenswürdigkeit sehr scharfe Sätze gegen die Philosophen. Ich kenne so einen Text, den hat ein Kollege von mir sogar bei seiner Antrittsvorlesung bei uns in St. Georgen vorgetragen. Da sagt er, und wenn sich ein Philosoph dann so sehr darüber freut, dass es doch eine Verbindung gibt von der Diagonale in einem Quadrat zum Quadrat, dann soll er das eben fressen und haben und macht das einfach schlecht, weil er gar nicht versteht, was da für eine tolle Erfahrung dahinter steht. Sie müssen sich mal überlegen, wenn man denkt, die Welt ist vernünftig. Und dann entdeckt jemand, dass es nicht möglich ist, von der Diagonale auf den Rand irgendeine Verbindung zu schaffen mit Zirkel und Bleistift. Dass das inkommensurabel ist, dass man keine Quadratur des Kreises hinbringt. Dass also mitten in der Vollkommenheit von Quadrat und Kreis was Irrationales auftaucht. Ist also die Welt doch nicht vernünftig? Herrscht doch nicht der Logos? Und dann kriegt Pythagoras diese Idee geschenkt, geh mal ins Quadrat, und dann kannst du zwar nicht die Katheten mit der Hypotenuse vergleichen, aber die Quadrate der beiden, die sind wieder rational. Kein Wunder, dass er gesagt hat, dafür opfere ich 5000 Ochsen. Nun gab es in Griechenland das Sprichwort, sowas soll nicht so oft passieren, die Ochsen zittern dauernd davor, dass jemand was Neues entdeckt. Ne? Also, dass man da guckt, was ist das jetzt eigentlich? Und da sind dann 5000 Ochsen nicht zu viel, wenn man entdeckt, die Welt ist doch vernünftig. Muss man sich mal klar machen, wenn man das in der Schule einfach so lernt, was da eigentlich dahinter steckt. Und dafür hatte dieser fromme Bonaventura keinen Sinn. Ne? Also, der Thomas setzt jetzt an bei dem Aristoteles und will den taufen und den retten und den einbringen. Und nimmt das auf. Der Bonaventura bleibt so bei der klassischen Lehre, aber da haben sie die ganze Scholastik schon zusammen, und da wollte ich Ihnen das als Beispiel nennen, was dann eben da aus höherer Mathematik rausgekommen ist. Bonaventura spricht nämlich eben ausdrücklich davon, das haben sie auf der Seite, Blatt 17, Seite 55, im ersten Punkt, dann haben Sie, da gibt es in der Theologie zwei Hervorgänge, drei Personen, vier Relationen, fünf Notionen. Dann sagen Sie, was ist denn da passiert? Das sind nur wirklich Konstrukte, die die Frau die gesagt haben. Also das tauchte auf, aber im frommen Bonaventura, selbstverständlich, wir müssen ja das Zeug irgendwie ordnen. Was ist damit gemeint? Es gibt zwei Hervorgänge in Gott. Das ist die Zeugung, aus der der Sohn hervorgeht, und es ist die Hauchung, aus der der Geist hervorgeht. Später wird beides nochmal verlängert in die Sendungen. Beim Sohn ist es die Inkarnation und beim Geist ist es die Sendung zum Pfingstfest. Da ist aber diese Missionen, die Sendungen, kann es nur geben, weil es in Gott selber schon die Hervorgänge gibt. Gott selber ist nicht einfach ein Einheitsklotz, sondern er ist schon Leben und Bewegung. In ihm gibt es schon Hervorgang. Das ist der Gedanke. Gott ist selber schon ein inneres Leben, Und weil er ein inneres Leben hat, kann es überhaupt was anderes geben. Das drücken dann die geistlichen Lehrer so aus: Wenn es den Sohn nicht gäbe, könnte es uns nicht geben. Die Welt ist im Sohn geschaffen. Wenn Gott einfach so als ein Eines so völlig in sich zusammengepappt wäre, wo wäre da Platz für Welt und Schöpfung? Es muss in Gott selber einen inneren Abstand geben. Das heißt, ich muss die Einheit richtig denken. Einheit heißt nicht bloß ein Klotz, sondern Einheit ist eigentlich ein Miteins, ein Verhältnis zu sich selbst, so wie wir es an uns erfahren. Ich verhalte mich zu mir so, dass ich zugleich mir nochmal fremd bin. Einen inneren Abstand. Und das ist ein Gedanke, der uns bei Balthasar wiederkehrt. Der sagt, die Entfernung am Kreuz von dem, der da aus seiner Verlassenheit schreit zum Vater, ist ein Klacks gegenüber der eigentlichen Entfernung in Gott selbst. Und auch da wieder möchte ich Ihnen einen Gedanken aus der Anthropologie schon anbieten. Was ist sich denn entgegengesetzter als wirklich ich und du? Er und sie nicht ganz so. Das ist dritte Person und die gehören alle irgendwie zusammen. Das sind alles Ers oder Sies. Aber das wirkliche Andere zum Ich ist das Du und das wirklich Andere zum Du ist das Ich. Die eigentliche Verschiedenheit und Fremdheit haben sie gerade in dieser Enge des Zueinander. Wie das im Bild des Magneten immer ausgedrückt worden ist und der Pole. Die Pole gibt es nur in ihrem Gegeneinander. Alleine gibt es keinen Pol. Aber die gibt es gerade nur in einem Gegeneinander, das schärfstes Gegeneinander ist. Der Südpol ist nicht der Nordpol. Und der Minuspol nicht der Pluspol. Nicht? Also gerade je größer die Einheit, desto größer die Gespanntheit. Ganz wichtiger Gedanke bei Hegel dann. Also das muss ich mit hineinnehmen. Also erstmal zwei Hervorgänge. Dann sagt er drei Personen, nun gut, die kennen wir schon. Dann gibt es vier Relationen. Vier Bezüge, nämlich Vater-Sohn, Sohn-Vater, Vater und Sohn zum Geist und der Geist zu Vater-Sohn nach westlicher Trinitätslehre. Also zwei Vorgänge, drei Personen, vier Notionen, was sich westlich anders darstellt, römisch-westlich als östlich. Und dann haben die das also überlegt, da steht es ja nochmal auf Griechisch dahinter, nicht? Und jetzt ist es so, dass, ich hatte gesagt, Personen gibt es verschieden, ist in Gott real verschieden, ist in Gott nur, wo Personen einander entgegenstehen. Und da stehen bei der Hauchung Vater und Sohn sich nicht entgegen, sondern die sind ja, gehören ja zusammen, sodass wir tatsächlich nur auf drei Gegensatzpole treffen, nämlich auf die Vaterschaft, die Sohnschaft und das Gehauchtwerden. Das wären andere Namen für die drei göttlichen Personen, wenn Sie wollen. Ich habe ja gesagt, der Vater ist immer nur Vater und sonst nichts, also sagen wir mal wegen Vaterschaft in Person, ja? Und dann die Sohnschaft in Person und dann das Gehauchtwerden in Person. So konstruiert sich das, der Bonaventura hat sich das nicht ausgedacht, der schreibt nur in seinem Lehrbuch dort das hin, was eben bis dorthin erarbeitet worden ist, im Versuch, das, was sich nicht begreifen lässt, so zu formulieren, dass man es von Unsinn unterscheiden kann. So hatte ich ja gesagt. Und da setzt er in dieser Weise ein, dass er das so nimmt. Und was die Notionen angeht oder die Proprietates, das heißt die Eigenschaften, da ist die Eigenschaft des Vaters ist die Ursprünglichkeit, dass er nicht nochmal auf einen anderen Ursprung zurückgeht. Das ist ein Punkt, der bis heute bei den Theologen diskutiert wird, darf ich in Klammern sagen, weil diese Bestimmung als solche ja nicht was mit Beziehung zu tun hat, sondern gerade mit dem Ausschluss einer Beziehung. Das ist also eher eine negative Bestimmung als eine positive. Ich kann sie positiv nur so nehmen, dass ich sage, sie ist eben die Voraussetzung für das, dann das Ursprung von anderem Sein. Aktiv ist die Zeugung und dann gibt es die aktive Hauchung, nicht? Also ich habe vier Relationen eigentlich und die Ursprunglosigkeit. Bei Bonaventura, darauf läuft es eigentlich hinaus. Und genauso steht es, wenn Sie gucken, auf der Mitte der Seite des Blattes 17, also Seite 55, nun aber einem jeden Hervorgang ein doppeltes Beziehungsverhältnis, sind in Gott vier Relationen und dann eben nochmal die Ursprungslosigkeit. Das ist das, was er entwickelt. Und das gehört nun wirklich zu den Dingen, die in die Theologie hineingehören und auch Konstrukt, auch in einem eher negativen Sinn sind. Das muss man nicht wissen. Ich dachte, ich sollte es Ihnen trotzdem nicht vorenthalten, dass Sie einfach mal so einen Eindruck davon haben, was dort hineingehört. Was wir lebensmäßig, meine ich, leben sollten und versuchen müssten, ist tatsächlich das Verhältnis zu den Personen, wie man das aufbaut. Wo am einfachsten natürlich das Verhältnis zum sichtbaren Sohn geht, klar, weil er ja eben Mensch ist, wie wir es, unser Bruder. Und wenn Gott uns da voller Stolz sagt, guck mal, was ich für einen tollen Sohn habe, nicht? Nun ist ja auf Tabor die Rede, wie bei der Taufe, können wir sagen, dann guck mal, was wir für einen tollen Bruder haben. Der ist Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein, so wie der Adam so begeistert war, als er sein Evchen kriegte, nicht? Und das so sagt, so sollten wir das eigentlich sagen, auch im Blick auf Jesus. Und an sich hat ein Christ, steht vor der Lebensaufgabe, ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus aufzubauen.
Ist aber nur der Vater ursprunglos.
So ist es, nur der Vater ist ursprunglos, nur der Vater. Er ist die Ursprunglosigkeit in Gott. Denn der Sohn und der Geist haben ja einen Ursprung, der Sohn nach westlicher Theologie jetzt den Vater, der Geist Vater und Sohn. Und das ganz Entscheidende ist, dass diese Ursprunghaftigkeit oder Ursprunglosigkeit keine Einschränkung in der Göttlichkeit und im Rang bedeutet. Das ist so wichtig, was immer betont wird. Es sind alle gleicher Majestät, gleichen Ranges. Was am Anfang nicht so klar war. Wir hatten den Text bei Irenäus. Und er sagt, es sind nur die Hände des Vaters, Sohn und Geist. Da ist diese innere Dimension noch nicht in derselben Weise gesehen. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich also jetzt wirklich mit Person um und mit der Beziehung? Und wenn Sie da schauen, der Thomas ist sogar also hier doppelt abgedruckt, also einmal auf Lateinisch im Original und dann nochmal auf Deutsch, wo man das angucken kann, wenn man will, nicht? Wo das nochmal aufgenommen wird, da haben Sie dasselbe. Wenn Sie schauen auf das Blatt 20, wo gesagt wird bei 19, wo Relation ist, da ist Opposition. Und wo Opposition ist, da ist dann noch Unterscheidung. Und dann kommt der Text 20. Vier unterscheidende Relationen in Gott, Vaterschaft, Sohnschaft, Hauchung und Hervorgang. Das hatten wir ja. Und personbildend davon, wenn Sie jetzt weiterblättern auf das Blatt 21, den Text 21 auch, es gibt nur drei Personen in Gott. Können wir es ja mal anschauen. Es ist notwendig, nur drei Personen im Göttlichen anzunehmen. Es wurde nämlich gezeigt, dass mehrere Personen mehrere subsistente Relationen sind. Das ist das Stichwort, auf das es hier ankommt. Und das, so ist ja auch das ganze Korpus hier von Thomas überschrieben. Das muss ich ein bisschen erläutern. Beziehung. Hat ja auch schon in anderen Zusammenhängen öfter angesprochen. Beziehung ist für die Antike das schwächste Form von Wirklichkeit, die es überhaupt gibt. Die schwächste Form von Wirklichkeit überhaupt. Wirklichkeit hat ihre Grade. Auch das müssen wir uns klar machen, das kennen wir heute nicht mehr, weil wir sagen, Wirklichkeit, entweder etwas ist oder es ist nicht. Noch Goethe kann in Venedig vor den Krebsen sagen, wie wahr, wie seiend. Es gibt ein Mehr an Wirklichkeit und ein Weniger an Wirklichkeit. Das meiste an Wirklichkeit ist innere Selbsthaftigkeit. Wenn ich durch mich selbst, ich selbst bin. Das ist beim Menschen gegeben, bei der Person. Ich bin selbstständig und weiß, dass ich selbstständig bin. In Grenzen, aber das sagt ich. Ein bisschen ist es schon die Pflanze, die assimiliert schon Dinge. Und man kann da nicht beliebig irgendwie abhacken oder abschneiden, dann geht sie ein. Sie strukturiert sich. Noch mehr ist das Tier es selbst. Aber der Mensch ist es nochmal auf ganz andere Weise. Und das meint Person, ein Selbst, das weiß, dass es ein Selbst ist. das durch sich selbst ein Selbst ist. Nicht allein durch sich selbst, sondern abhängig von anderen und angewiesen auf andere, haben wir schon gesagt. Aber entscheidend durch mich selbst auch. Und was ist nun mit Beziehung? Ist Beziehung überhaupt eine Wirklichkeit? Jetzt steht das Glas rechts von mir, jetzt steht es links von mir. Was kann das arme Glas dazu? Gar nichts. Also sagen die Alten, nichts ist so schwach und so gut wie eigentlich gar nichts wie Beziehung. Also das Stärkste ist das in sich Stehen, das Selbsthafte, Substanz und geistige Substanz erst recht. Die weiß, dass sie eine Substanz ist. Und die schwächste Form ist Beziehung. Es ist nur ein Wie-Sein und ein ganz schwaches Wie-Sein, weil man über dieses Wie-Sein zum Teil gar nicht verfügt. Was kann also ein Filmstar dafür, dass da jemand hinter ihm herstalkt oder so, nicht? Der kann das ja so per Strafantrag dann verfolgen oder so, nicht? Es will das gar nicht. Also sie ist zwar eine Bezugsperson, dieser Star, männlich oder weiblich, für den Verehrer, die Verehrerin, aber es selber hat damit überhaupt nichts zu tun. Und jetzt kommt eben hier dieses Denken, dass er jetzt sagt, was mache ich da jetzt? Und da ist ja vorweg schon das Problem gewesen, wenn Sie mal gucken auf der Seite, auf dem Blatt 19, Text 17, kann man überhaupt Gott Person nennen? Und sagt, es ist schwierig, aber weil Person ein Würdebegriff ist, etwas, das durch sich selbst existiert, so muss man auch irgendwie sagen können, Gott ist Person. Wir wissen, dass heute für viele Leute Person sein überhaupt kein Würdebegriff ist, sondern dass das Reden von einem persönlichen Gott von vielen Leuten für einen primitiven Anthropomorphismus gehalten wird. Sondern eigentlich kann ich nur sagen, das Göttliche. Ich verstehe ja nicht, warum nun irgendein Kraftwerk oder ein Strom oder eine Welle was Höheres sein soll, als jemand, der nicht nur ein Selbst ist und obendrein weiß, dass er ein Selbst ist. Aber das ist die Meinung von sehr vielen Leuten. Ganz Asien denkt eigentlich den Personenbegriff als etwas Vorläufiges. Ne? Nein, es gibt nichts Höheres als Personalität. Es gibt ein Mehr an Person, aber nicht ein Mehr als Person. Was soll das sein? Was soll es noch geben, jenseits einer Selbsthaftigkeit, die zugleich ihre Selbsthaftigkeit selber lebt, vollzieht in Freiheit und Bewusstheit? Dass das nicht unsere Form von Bewusstsein ist, angewiesen auf äußere Objekte, geschenkt. Aber dass Unbewusstheit nicht höher ist, ein Absolutes, das nicht weiß, was es ist und darauf wartet, dass wir ihm Namen geben, wie Adam den Tieren, das kann es doch nicht sein. Liegt das Absolute rum, weiß nicht, was es ist und wir kommen und sagen, doch, doch, von mir ganz erfahren, du bist der liebe Gott. Sagt er, ach, interessant, kann doch nicht sein. Nicht? Also das finde ich doch gerade verkehrt. Nein, also dieses zugleich in sich sein gehört hin, auch die Frage ist, ob ich dann den Personenbegriff verwenden will, wenn ich bei ihm eben festhalte, Selbsthaftigkeit und Würde und die Beziehung weglasse. Jetzt kommt er ja aber weiter dorthin, dass er sagt, nein, ich brauche das ja nun gerade im Blick, weil die Bibel mir das vorgibt und die Tradition der Kirche bisher das vorgibt, von Gott in drei Personen zu sprechen. Und da setzt er dann ja wieder neu ein und erklärt jetzt erstmal, dass Vaterschaft, Sohnschaft und so weiter, jetzt sind wir wieder auf dem Blatt 21, Text 21, dass hier entgegengesetzte Beziehungen bestehen. Und entgegengesetzte Beziehungen bestehen eben nur in diesen drei Fällen. Zeugen und gezeugt werden, hauchen und gehaucht werden. Und daher komme ich dann zu diesen drei Personen, wie er das hier in dem Text ausführt. Es bleibt also übrig, dass es nur drei Personen im Göttlichen gibt, nämlich den Vater, den Sohn und den Geist. Denn, nochmal, Person gibt es nur, wo ich ein personales Entgegen habe. Und das ist ja übrigens ist da kein Unterschied zwischen Ost und West. Ob ich nun sage durch den Sohn oder ob ich sage mit dem Sohn, in keinem Fall gibt es hier ein eigentlich personenkonstituierendes Gegenüber und Entgegen von Vater und Sohn, sondern das Gegenüber zwischen Vater und Sohn besteht genau im Zeugen und gezeugt werden. Und dann steht der Geist seinem Prinzip gegenüber, östlich dem Vater durch den Sohn, westlich Vater und Sohn. In der Offenheit, so bleibt es eben jetzt erstmal stehen. Und dann kommt jetzt das, worauf es mir eben eigentlich ankommt, wenn Sie jetzt den Text 22 sehen, auf dem nächsten Blatt, Person als subsistente Relation. Da versucht das jetzt genau zusammenzudenken. Und das möchte ich Ihnen eben auch vorschlagen, dass Personsein nicht als ein Selbst durch sich und in sich und für sich sein zu denken, sondern ganz entscheidend unser Personsein von unserem Bezug her zu denken. Ich habe das meinen Studenten immer von den Griechen her ausgedrückt. Die Griechen sind ja ein Augenvolk. Und der eigentliche Höhepunkt für die Lust und für die Fülle von Praxis bei Aristoteles ist immer das Sehen. Das ist ein Vollzug, der selbstzwecklich ist. Der ist nicht für was anderes da. Das ist der Unterschied zwischen Praxis und Poesis. Poesis ist ein Machen. Und ein Machen hört auf, wenn das Gemachte fertig ist. Ich baue ein Haus und wenn es fertig ist, höre ich mit dem Bauen auf. Sollte man meinen, manche bauen ja ihr ganzes Leben weiter. Ne? Die Neuzeit kommt dann hin und macht das sowieso, also nicht bloß beim Kölner Dom, sondern grundsätzlich, die Neuzeit sagt ja, der Fortschritt ist es. Aristoteles sagt, der Fortschritt um des Fortschritts willen ist ein Unfug, dann gibt es nämlich gar nichts Gutes. Und das ist auch so, wenn immer das Neueste das Beste ist und nach jedem Neuesten ein Neueres kommt, dann veraltet man ja selber. Das ist ja die Situation der Avantgarde, nicht, wenn ich das einführe, sondern Fortschritt gibt es eigentlich nur, wenn es ein Ziel gibt. Der Fortschritt selber ist kein Ziel, sondern er fragt, wohin schreitet da einer fort? Die Frage könnte man überhaupt öfter stellen, wo da jemand hinschreitet, wenn er fortgeht. Naja, ist er nämlich fort, nicht? Beim Fortschritt muss man gucken. Also, und das, wo gehört das hin? Und jetzt sagt er, nein, ich setze hier ein, die Beziehung muss ich also anders denken. Eine Unterscheidung im Göttlichen geschieht aufgrund der Ursprungsrelationen. Eine Relation verhält sich aber im Göttlichen nicht wie ein Akzidenz, also nicht wie ein Wie-Sein, sondern ist die göttliche Wesenheit selbst und daher ist sie selber subsistierend. Jetzt wieder zu uns zurück. Also ich habe den Leuten gesagt, wenn ein Grieche vom Schauen ausgeht, ich sehe, nicht ein anderer guckt durch mich hindurch, von wegen persona, personare, aber ich sehe nicht mich, sondern ich sehe dich. Man kann sich gar nicht sehen. Das Auge kann sich selber gar nicht sehen. Natürlich sagen Sie, ich kann nur in den Spiegel gucken. Im Spiegel ist kein Auge, sondern das Bild von einem Auge. Denn das Auge im Spiegel kann nicht gucken. Das Entscheidende beim Auge ist aber nicht, dass es eine Kugel ist. Ein Auge auf jemand werfen, heißt, ich reiche mir die Kugel aus und schmeiße dem auf die Nase. Sondern Auge heißt natürlich Blick. Auge heißt Blick, nicht Kugel. Bis im Hohen Lied, wenn es heißt, deine Augen sind wie Tauben. Damit ist doch nicht gemeint, weil ein Auge so aussieht, bildet man sich ein, das sieht von der Seite aus wie eine Taube. Ist doch gar nicht wahr. Nicht? So, ne? Nein, sondern Auge heißt Blick. Das heißt, das sind die flügelnden, das sind die Vögel der Liebesgöttin, die flattern zwischen den Liebenden hin und her. Das heißt, deine Augen sind wie Tauben, heißt, deine Blicke kommen zu mir und gehen wieder von mir zu dir. Das muss man abgucken im Hebräischen. Die Namen für Organe sind Namen für Vollzüge eigentlich. Auch unser Wort Gesicht ist ja nicht eigentlich eine Fläche. Denken Sie an die Parallelausdrücke Gehör und Geschmack. Dass es obendrein auch nochmal Fläche bedeutet, interessanteste Fläche auf der Welt, wie man gesagt hat, okay. Aber an sich ist ein Gesicht nicht was, was man angucken kann, sondern einem Gesicht begegnen heißt, sich erblickt sehen. Das heißt einem Gesicht begegnen. Sich erblickt sehen. Das heißt, eben dem ich als Subjekt begegne, entdecke ich mich als Objekt-Subjekt. Jetzt müssen wir durchmeditieren. Das ist das dort.
Das heißt ja, mich mit den Augen des anderen sehen.
So ist es. Genau das taucht dort auf, nämlich. Und ein weiterer Beleg dafür, dass Person selber schon was mit der Zucht zu tun hat. Nicht? Also, ich kann mich gar nicht sehen im strikten Sinn, sondern ich habe die Augen. Wofür haben wir die Augen? Plato hat gesagt, wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen und Astronomie zu betreiben. Die Sterne waren für die Alten das Göttlichste, was es gibt. Ich sage, wir haben die Augen, um einem Blick zu begegnen. Natürlich, es gibt auch sonst schöne Dinge zu sehen. Aber das Schönste ist, erblickt zu werden. Bei Augustinus heißt es an einer Stelle, bonum est videntem videre. Das Gute ist, einem Blick begegnen. Das heißt, sich erblickt erfahren. Das kann man natürlich so sehen wie Sartre. Sartre sagt, das ist genau der Tod. Wenn ich erblickt werde, werde ich zum Objekt gemacht. Ich werde abschätzig beurteilt und abgeschätzt. Die Situation, die er schildert, ist ja, dass er in der Hocke in einem Hotel durch ein Schlüsselloch guckt und auf einmal merkt er, jemand anders guckt. Naja, das ist auch keine angenehme Situation. Also, Sartre entwirft erblickt werden als Infragestellung meiner Souveränität. Zuerst bin ich in der Mitte der Welt, Sonnenkönig. In der Mitte, was mir nahe ist, ist groß, auch wenn es klein ist. Was fern ist, ist für mich klein, obwohl es groß ist. Was ich nicht sehe, ist überhaupt nicht da. Und auf einmal werde ich entthront und ein anderer bringt mich in seiner Welt unter. Er sieht, was ich nicht sehe und zu allerhöchst mich. Das ist Sartres Entwurf. Demgegenüber Immanuel Levinas, dieser großartige jüdische Denker, der sagt, vom Blick getroffen werden heißt von einem Hilfeschrei getroffen werden. Der Blick des anderen sagt, lass mich nicht sterben. Das ist halt seine Shoah-Erfahrung, hat einen Großteil seiner Familie verloren, seine ganze Familie in Litauen. Seine Frau und Tochter sind gerettet worden von Karmeliten in Paris, aber seine Familie in Litauen ist alle umgebracht worden. Und von dort her, also dieser Gedanke, einem Blick begegnen, heißt dem Blick begegnen, der sagt, lass mich nicht sterben. Auf allen Ebenen sagt, der Blick des anderen trifft mich als Hungerblick und reißt mir buchstäblich das Brot aus den Zähnen, in das ich beißen will. Also das ist auch ein Entwurf vom Blick begegnen. Sartre, ich werde zum Objekt gemacht, Kampf auf Leben und Tod. Levinas, ich werde in Dienst genommen, hat er ganz starke Ausdrücke, ich werde zur Geisel gemacht, ich bin besessen. Aber zugleich gibt es mir die Würde, dass ich hier im Namen Gottes dem anderen helfen kann. Denn Gott hilft ja dem unter die Räuber gefallenen nicht selber, der schickt den Samariter. Nicht? Und aber unabhängig jetzt von diesen scharfen Bildern bei Levinas oder Sartre, meine ich, ist eben Blick genau dies, wir haben die Augen, um einem Blick zu begegnen. Sodass also ich sehe, nicht jemand durch mich hindurch oder ein anderer an meiner Stelle. Ich muss sehen, so wie ich leben, sterben, glauben, hoffen, lieben muss. Kann kein anderer an meiner Stelle tun, mein Part. Aber ich richte mich nicht auf mich, sondern ich richte mich auf dich. Das heißt, der Ernst unserer Personalität ist genau der Ernst einer Sendung, eines Unterwegsseins zu, einer Bestimmung. Das ist das Wort, was Fichte verwendet, Bestimmung. Bestimmung heißt einerseits Definition, andererseits heißt Bestimmung ein Wozu. Wir sagen dafür der Sinn. Und natürlich fragen wir uns, wozu bin ich auf Erden? Erste Katechismusfrage. Wozu bin ich da? Ist es gut, dass ich da bin? Wir leben ja nicht, um zu leben. Dann könnte man gar nicht fragen, wozu lebe ich? Kann ich aber fragen. Wozu lebt man? Ich sage ja mal, ich kenne nur zwei Wörter ohne wozu. Das heißt lieben und glücklich sein. Wer da wozu fragt, hat irgendwas nicht kapiert. Also, wozu? Und dann würde ich den Selbststand, die Substantialität, die Personalität genau von diesem Unterwegssein her denken und hätte genau subsistente Relation. Thomas sagt das für Gott, er kann gar nicht anders, wie Sie in diesem Text haben, aber er macht es leider nicht systembildend für das Denken von Personen überhaupt und das Abendland auch nicht. Auch Kant setzt wieder ein, Person ist Selbstzweck. Natürlich spricht er von der Moral, vom kategorischen Imperativ, dass ich die Personenwürde in jedem zu respektieren habe, gar kein Problem, da bin ich ganz Kantianer. Aber das so stark zu machen, dass Person eigentlich Beziehung ist, nicht in Beziehung steht, sondern Beziehung ist. So wie Hölderlin sagt, seit ein Gespräch wir sind, nicht seit wir im Gespräch sind. Ein Gespräch sind. Das, meine ich, müsste man extra aufnehmen. Und wenn man trinitarisch denkt, würde das auch in unseren Personenbegriff hineingehören, weil der ja auch steht hier, wir wollen darüber nachdenken, was das für uns bringt oder sagt, nicht? Dass, wenn ich den Menschen von der Beziehung her dächte, statt davon, dass er sich abzugrenzen hat und immer den anderen als potenziellen Eindringling versteht und vor allen Dingen dauernd beschäftigt ist mit Grenzabsicherungen, wie im Großen, nicht? Was bauen die Leute immer von Mauern und Burgen und Türme und allem daher? Und was bauen wir in unserem Leben dauernd an Türmen und Mauern oder so? Was geht da eine Energie drauf, eine Zeit, ein Kraft und allem? Immerfort auf diese Formen der Abgrenzung oder so. Das muss man sich mal klar machen, so zwischendurch, weil uns natürlich die Angst um unser Leben so bestimmt und wir ja tatsächlich, nachdem der Sündenfall passiert ist, nicht mehr einfach so friedlich daherleben können, sondern natürlich der Mensch zugleich auch genötigt ist, ein kontrolliertes Vertrauen zu haben. Das war. Aber was ist das für ein Preis, frage ich Sie. Und das ist eben hier anders, wenn an sich, wenn ich diesen Begriff subsistente Relation wirklich aufnehmen würde, wenn ich den da hineinnehmen würde und sagen würde, so wollen wir Person denken, für die Individuen wie nochmal zwischen individuellen Gruppen. Das muss ich ja auch nicht im Gegeneinander denken oder bloß im Sinn der Ergänzung von Mängeln, sondern in dem Wort, was die Tradition hat, von Teilnahme gesprochen. Das ist nicht so glücklich, Partizipatio. Ich würde eben lieber sagen Teilgabe und Teilnahme, oder Sie haben ja, der Ausdruck ist schon gefallen, ich bin für Austausch. Geben und nehmen. Und wo eigentlich jeder, wenn er gibt, nimmt. Der eine empfängt, aber der, der geben kann, ist froh, dass er gibt. Was macht eine Kuh, die niemand melkt? Das ist ja das Schlimme. Darum liebe ich ja diesen Spruch so von den, aus dem Talmud, wo es da heißt, über die Lehrer, also über Leute wie mich. Ne? Das heißt, mehr als die Kälber nach der Milch, verlangt die Kuh danach, sie loszuwerden. Ne? Also dieser Gedanke, der da nochmal hineingehört, das heißt, wer empfängt, hat zu danken und wer gibt, hat zu danken. Weil der andere ihm die Möglichkeit einräumt, zu geben. So wie der Meister Eckhart mal in der Predigt sagt, wenn niemand da wäre, hätte ich es an den Holzstock hingeredet. Nicht? Diese Dimension, wenn ich so Person denken würde, und wir würden uns, dann würden wir auch noch, also dieselben Sünder bleiben wie vorher, aber es hätte eine andere Struktur, das Ganze. Richtig. Wenn man das wirklich ernst nehme, also nicht davon ausgeht, als Muster von Person, Substanzklotz, natürlich mit Bewusstsein und irgendwie auch auf Gegenseitigkeit angewiesen, klar, alles machen wir schon, aber ohne zugleich jetzt nochmal die Sache, dass man genau nochmal hat, um zu geben und nicht hat, um empfangen zu können. Dass das genau dort hineingehört. Und das, meine ich, kommt in einem solchen Text zum Ausdruck, wo das so deutlich da ist. Wen Thomas nicht mag und nicht gelten lässt, das ist der Richard von St. Viktor und das ist der, auf den ich abfahre. Und deswegen kommt er erst morgen dran. Das ist das, was auch so ausführlich dann in der Freiheitserfahrung da ist. Nicht? Deswegen höre ich jetzt für mich auf, damit Sie endlich nochmal ein bisschen zu Wort kommen, für die Zeit, die wir noch miteinander haben.